So, heute wollen wir einfach eine kurze Video zur Einleitung zu der Predigt genießen. Danke.
Wir evangelisch. Die Sünde.
Wir sind alle kleine Sünderlein. So singen es die Narren im Karneval und behaupten, das war immer so. Und der Herrgott wird's uns schon verzeihen. Aber was ist das eigentlich, Sünde?
Sünde hat immer was mit etwas Verbotenem zu tun. Aber das Problem ist, dass jeder eine eigene Auffassung davon hat.
Wenn man Schokolade isst, ist das für mich keine Sünde.
Ethisch, moralische Fehltritte des Menschen. Die größte Sünde, Mord.
Wenn jetzt welche zum Beispiel einen Glaubenskrieg führen, denn ich denke nicht, dass Gott wollte, dass die Menschen Krieg führen.
Berühmt, berüchtigt sind die 7 Todsünden. Etwa die Wollust, die Rachsucht, die Gefräßigkeit oder auch die Faulheit. Aber stopp! Für den evangelischen Bischof Friedrich Weber aus der Braunschweigischen Landeskirche sind das eigentlich keine Sünden.
Nicht, dass ich zu viel Torte esse oder dass ich eine Frau hinterher gucke und sage, die ist eine Sünde wert. Das ist nicht Sünde. Das sind Vergehen oder das kann das Leben kaputt machen. Aber die Sünde im eigentlichen Sinne, das ist Vertrauensverlust zu Gott.
Wer nach Skandinavien fährt, der kommt dem Wort Sünde schnell auf die Spur. Zum Beispiel, wenn er einen Sund überquert.
Der Sund, das ist ein Wasserarm, der 2 Landteile voneinander trennt. Und da haben Sie den Wortstamm, Trennung. Sünde kommt von Sund. Und das bedeutet absondern, sich trennen. Nämlich trennen von Gott.
Wer sich von Gott abwendet, der sündigt. So war das schon bei Adam und Eva. Gott hatte ihnen befohlen, Hände weg vom Baum der Erkenntnis. Das war ihnen aber schnurzegal. Sie langten trotzdem zu und flogen prompt 8-kantig raus. Aus dem Paradies. Für immer. Bleibt die Frage, wie ist das mit der Vergebung der Sünden?
Gott kann sie mir geben, wenn ich darum bitte. Aber auch ein Mensch, der zu mir steht, der mich annimmt und der mir nicht sagt, du bist ein Sünder, mit dem will ich nichts zu tun haben, sondern sagt, so wie du bist, bist du mir recht, ich bin ja auch nicht anders.
Wer ein paar Tafeln Schokolade zu viel wegfuttert, der sündigt nicht. Aber sich von Gott abwenden, genau das ist Sünde.
Danke. Wir fangen heute eine neue Predigtreihe an und diese Predigtreihe heißt Gerettet. Und dass wir überhaupt verstehen können, worum geht's, dann müssen wir natürlich verstehen, wovon wir gerettet werden. Weil ich meine, gerettet heißt von irgendwas gerettet. Und heute geht's um die Sünde, um unsere Sündenverständnis. Ich bin aufgewachsen in einer Familie, wo wir dann ab und zu in der Kirche gegangen sind. Das habe ich hier dann mehrmals gesagt. Und eines Tages kam es dazu, dass wir gelehrt wurden, dass wir konfirmiert werden sollen. Und ich bin einfach zu der Unterricht gegangen. So, meine Mutti hat mich dahin gebracht. Und dann irgendwann hat der Priester gesagt, bevor du jetzt konfirmiert wirst, musst du zur Beichte kommen. Und ich, ja, was heißt Beichte? Und er hat gesagt, ja, du musst einfach eine Liste machen von allen deinen Sünden und dann musst du kommen und einfach das bekennen, dann wirst du frei sein, dann wirst du einfach deine Sünden loswerden. So, ich habe eine Liste gemacht und habe an alles ja gedacht, was ich konnte. Wurde eine ziemlich lange Liste. Und habe dann einfach so meinen Termin gemacht, bin einfach dorthin gegangen und habe diese Beichte gemacht, habe einfach meine Sünden aufgelistet, habe dann hinterher das Gefühl gehabt, ich bin jetzt sündenfrei. Aber es hat natürlich nicht lange gedauert und die Liste hat wieder angefangen zu wachsen. Und eine neue Liste musste ich dann machen. Und ich habe gedacht, zu dem Zeitpunkt, wenn ich jetzt zurückblicke, dass ich sündige jedes Mal, wenn ich etwas tue. Aber ich habe gar nicht gemerkt, in welch einem elenden Zustand ich eigentlich war. Dass ich einfach eine sündige Natur habe und dass ich ein Problem überhaupt habe und ein hoffnungsloses Problem. Und das hat mich wirklich zu einem Punkt gebracht, wo ich irgendwann, als ich eine Predigt gehört hatte über Jesus und was er in meinem Leben tun könnte, dass ich wirklich frei sein könnte von der Macht der Sünde. Das hat ja zu meiner Umkehr geführt. Und das ist für uns wichtig heute. Vielleicht sagst du, ja, ich kann mich mit einiges, ja, was in dem Video gezeigt wurde, kann ich identifizieren. Oder vielleicht sagst du, ich war auch jetzt bei einer Beichte. Ich weiß, wie das geht. Ja, ich kann das dann nachempfinden. Oder vielleicht bist du heute jetzt da und du bist gar nicht gerettet. Du weißt überhaupt nicht, wovon ich heute rede. Vielleicht sagst du, in unserer Familie hat man nie über Sünde geredet. Man hat immer so positiv reden wollen. Ja, die negative Dinge haben wir einfach irgendwie ausgeklammert. So Sünde ist bei mir dann jetzt kein Begriff. Oder vielleicht sagst du, so in unserer Familie oder in meinem Leben oder so habe ich immer das Gefühl gehabt, ja, so ich bin ja für so meine Erziehung, meine Umwelt hat mich einfach gemacht zu den Menschen, wie ich wirklich bin. Und du hast nie einfach verstanden, dass du eine Verantwortung hast für das, was du im Leben tust. Schuld, und vielleicht sagst du, Schuld ist nicht Schuld, es sei denn, dass ein Gericht einfach das über mein Leben spricht. Dann bin ich ein Sünder, sonst habe ich jetzt keine Schuld. Egal wie du denkst heute, möchte ich dir sagen, dass die Sünde ist etwas, was wir nur definieren können, wenn wir in der ersten Linie Gott kennen. Weil sonst können wir dann jetzt über alles Mögliche reden und sagen, ja, Schuld ist ein irrationales Gefühl. Viele sagen ja, dass wir überhaupt Schuldgefühle haben oder dass wir überhaupt den Begriff Sünde haben, ist, weil wir so Religion eingeführt haben. Wir sagen natürlich ja, dass es Sünde ist, jetzt weil wir einen Bezugspunkt haben, weil wir Gott haben und wir alles definieren in Bezug auf, was steht in seinem Wort. Wir haben jetzt in diesem Video eine Definition zu der Sünde gehabt, aber ich möchte einfach das ein bisschen weiterführen in Kürze. Das war ein bisschen wischiwaschi, meiner Meinung nach. Es gibt eine Definition der Sünde, es ist nicht nur so ein fehlendes Vertrauen zu Gott, es geht einfach um viel, viel mehr. Und ich möchte aus zwei Bibelstellen heute lesen. Das erste kommt aus Jakobus 1, Vers 13 bis 15, weil wir müssen einfach in die Bibel schauen und sagen jetzt, was sagt Gott zum Thema Sünde? Jakobus 1, Vers 13. Wer der Versuchung erliegt, sollte niemals sagen, diese Versuchung kommt von Gott. Gott lässt dich nicht zum Bösen verführen und er verleitet auch niemanden zur Sünde. Jeder Mensch wird durch seine eigenen Begierden dazu verleitet, Böses zu tun. Wer seinen Begierden nachgibt, sündigt. Und die vollzogene Sünde führt zum Tod. Und dann wollen wir ihr könnt es einfach hier rumblättern, jetzt zu Römer Kapitel 5. Römer Kapitel 5, Vers 12 bis 19. Die Sünde kam durch einen einzigen Menschen in die Welt, Adam. Als Folge davon kam der Tod. Und der Tod ergriff alle, weil alle sündigten. Ja, die Menschen sündigten schon, bevor ihnen das Gesetz gegeben wurde. Aber solange es kein Gesetz gibt, wird dieses nicht als Schuld angerechnet. Und doch herrschte der Tod über alle Menschen von Adam bis Mose, auch wenn sie kein ausdrückliches Verbot Gottes missachteten, wie Adam es tat, der auf Christus hinweist, der noch kommen sollte. Und was für ein Unterschied zwischen der Sünde und Gottes überwältigendem Geschenk der Vergebung. Denn wenn der eine Mensch Adam durch seine Sünde vielen den Tod brachte, um wie viel größer ist dann das Geschenk Gottes, seine Vergebung, dass der andere Mensch, Jesus Christus, so vielen brachte. Und dieses Geschenk Gottes hat völlig andere Folgen als die Sünde jenes einen. Denn während die Sünde des einen zu tödlichen Verdammnis führte, werden viele trotz ihrer Sünden von Gott unverdient gerecht gesprochen. Durch die Sünde des einen Menschen gerieten wir unter die Herrschaft des Todes. Doch durch den anderen Menschen, Jesus Christus, werden alle, die Gottes Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit annehmen, über Sünde und Tod siegen und leben. Was ist, erste Frage heute, die ich beantworten möchte, was ist das Wesen der Sünde? Ich habe hier eine Definition für euch vorbereitet. Sünde ist jeder Verstoß, so aktiv oder passiv, gegen das moralische Gesetz Gottes. Sie kann eine Handlung sein, ein Gedanke oder eine innere Haltung sein. Viel mehr als nur ein mangelndes Vertrauen zu Gott. Das ist ein Verstoß, aktiv oder passiv. Im Alten und Neuen Testament heißt es, dass wir das Ziel verpasst haben. Ein Bogenschütze ist jemand, der einen Bogen hat, so einen Pfeil hat und versucht dann auf eine Scheibe hin zu schießen, ja. So, er schießt und manchmal verpasst er so die Zielscheibe komplett. Und das ist eigentlich ja, wie das jetzt bei uns ist. Ja, dass wir Menschen sind, wir haben einfach Gottes Idee mit uns, das, was er wollte mit uns, so ein heiliges Leben, jetzt, das ihm wohlgefällig wäre, das haben wir im Ganzen verpasst. Und jetzt haben wir ein Problem. Sünde wird in Bezug auf Gott und seinem Moralgesetz definiert. Wenn du Gott nicht kennst, natürlich hast du irgendwie in deinem Herzen ein mümmeliges Gefühl, ja, dass ich irgendwas Falsches tue. Vielleicht hat dein Vater etwas gesagt, deine Mutter hat dir was gesagt oder der Lehrer in der Schule hat dir was gesagt und du wusstest ja, das ist falsch und das ist richtig, aber du hast immer gedacht, ja, die Menschen haben einfach diese Gesetze gemacht. Aber wenn wir Christen sind, ja, dann definiert Gott für uns so das, was Sünde ist und das, was keine Sünde ist. Das hilft uns, dass wir manche Dinge dann auch etwas schwarz-weiß sehen können. Auf alle Fälle ist das aktiv oder passiv, das moralische Gesetz Gottes zu verpassen. Es ist nämlich nicht nur eine Handlung. Ich tue etwas und ich gehe einfach und ich gehe zur Beichte. Es geht um viel mehr als nur eine Handlung. Es geht auch um eine Haltung, das, was in meinem Inneren ja stattfindet. Und ich denke, das ist, was viele von uns dann ansprechen sollte heute. So, Gott möchte in deinem Inneren so Veränderungen anschieben bei dir. Es ist möglich heute in Christus, dass in deinem Inneren da Bewegung kommt. Schön ist es, in einer Gruppe wie wir sind, wir kommen zusammen, wir lächeln zusammen, wir haben Spaß zusammen, sitzen wir uns hin beim Kaffee dann nach dem Gottesdienst. Jeder fragt dich ja, wie geht's dir? Mit deinem Lächeln und mit deiner Haltung oder so kannst du einfach ein Leben hier führen und alle denken, ja, klasse bei dir. Aber eigentlich jetzt, wenn du hier rausgehst oder so, hast du aber ein völlig anderes Leben. So, du kannst einfach das verbergen jetzt, was hier ist. Aber Gott ist einer, der einfach aufs Herz schaut und er sagt, du brauchst einfach eine Veränderung in deinem Herzen. Wie ist das möglich, dass wir überhaupt diese Herzensveränderung erleben können? Das ist natürlich ja die große Frage. Und ich bringe euch heute jetzt eine Botschaft der Hoffnung, obwohl es natürlich heute um Sünde geht. Sünde ist außerdem ja Rebellion gegen Gott. Sünde ist alles, was dem Charakter Gottes direkt gegen den Charakter Gottes ist. Sünde widerspricht Gottes Heiligkeit. Er ist dann, wenn man sich das überlegen könnte, der Herr, dem wir dienen, der Gott, der Schöpfer aller Dinge, er ist unendlich heilig. Ich meine, kannst du dir das vorstellen, dass er keine Gedanken hat von Sünde, dass in allen seinen Gedanken er gerecht ist? Unendlich heilig ist er. Und deswegen ist natürlich für uns wichtig zu merken und ist auch eine Tatsache, dass er die Sünde hasst, weil das in seiner Gegenwart jetzt kein Platz hat. Deswegen haben wir ein großes Problem. Aber wir haben einen Herr. Und der hat einfach einen Weg für uns gemacht. Zweitens, ja, was ist der Ursprung der Sünde? Was ist der Ursprung der Sünde? Ich habe jetzt gerade gelesen, Jakobus 1, Gott hat selbst nie gesündigt und ist für die Sünde nicht verantwortlich. Aber wir sind mit unserer freiwilligen Entscheidung dahin gegangen und haben dann entschieden, ja, gegen das, was er wollte, ein anderes Leben zu führen. Er ist nie einer, der uns versucht. Er ist nicht für diese Sünde verantwortlich, sondern wir sind's. In Römer 5, Vers 12, den wir gerade gelesen haben, möchte ich auf zwei Bibelstellen, besonders Bibelverse jetzt besonders dann betonen. Vers 12. Da steht: Die Sünde kam durch einen einzigen Menschen in die Welt, Adam. Als Folge davon kam der Tod. Und der Tod ergriff alle, weil alle sündigten. Ja, das heißt, und wenn wir das Wort anschauen, das ist einfach eine vergangene Aktion. Das ist etwas, was Adam ja gemacht hat. Es ist nicht gegenwärtig, das ist nicht fortlaufend. Es ist etwas, was abgeschlossen, vergangen war. Und wir aber waren einfach in diese Sünde Adams involviert. Seitdem er das getan hat, hat er einfach das weitergegeben und wir haben ja diese sündige Natur dann geerbt. Er hat sozusagen jetzt stellvertretend für uns alle gehandelt. Und in physisch und geistlich haben wir diese Natur geerbt. Die evangelikale Theologen haben verschiedene Meinungen an dieser Stelle, aber alle Stimmen drehen überein, dass wir eine sündige Veranlagung oder eine Neigung zur Sünde als ein Erbe von dem Adam empfangen haben. Und deswegen muss man ja wissen, warum ist es so wichtig, dass Jesus Christus von einer Jungfrau geboren wurde. Ich meine, wenn Jesus Christus nicht von einer Jungfrau geboren wurde, dann würde das bedeuten, dass er auch eine sündige Natur geerbt hätte. Was aber natürlich ja gar nicht der Fall sein darf. Und deswegen ist das nicht nur irgendwelche Nebensache für uns als Christen, das steht einfach im Mittelpunkt, dass wir dran glauben. Sonst wäre Jesus Christus nicht der Heilige. Sonst wäre er einfach derjenige, der auch dann eine sündige Natur hat. Drittens heute, wie wirkt sich die Sünde Adams sonst auf uns? So, was sind die Folgen jetzt von dem, was er getan hat? Die Folge davon sind, dass wir werden um der Sünde Adams willen als schuldig betrachtet. Es geht nicht hier um Tatsünden, Sünden, die Menschen an jedem Tag ihr Leben jetzt begehen. Es geht um diese Sünde Adams, die wir übernommen haben, die wir geerbt haben, wo es hier steht, jetzt alle haben gesündigt. Und vielleicht sagst du, ist es überhaupt fair? Da habe ich mich auch gefragt, ist es fair, dass ich einfach als ein Nachkommen, eine Nachkommenschaft, eine Abstammung Adam, ist das überhaupt fair, dass ich in meiner Natur, eine sündige Natur, geerbt habe jetzt von ihm? So, er hat einmal gehandelt und jetzt ist die ganze Menschheit einfach verdorben. Aber Jesus hat das natürlich dann in die richtige Ordnung gebracht, indem er, und hier geht es auch in dieser Stelle um den Unterschied ja zwischen Adam und Jesus, Jesus kam und er hat für uns dann eine unverdiente Erlösung gebracht, wofür wir nicht gearbeitet haben. So, obwohl wir die ganze Menschheit das geerbt hat, hat er auch jetzt für die ganze Menschheit auch eine Lösung gefunden, eine Lösung für uns dann vollbracht, wofür wir einfach dann teilhaben können, wenn wir sagen, Jesus, ich will einfach das in meinem Leben übernehmen, was du für mich getan hast. Wir sind natürlich alle Tatsünder. So, an der Stelle kann niemand von uns sagen, dass wir keine Strafe verdient haben. Das sind wir. Aber es ist schön, dass Christus einfach für uns gekommen ist aus die Gerechtigkeit Gottes und er gibt uns dieses Geschenk. Das werden wir jetzt später auch nochmal lesen. Zweitens hier ist, dass wir haben aufgrund der Sünde Adams eine sündige Natur. In theologischer Sprache heißt das einfach ein Erbverderbnis. Ja, so im Psalm 51, Vers 7 steht da, ich war ein Sünder von dem Anblick an, als meine Mutter mich empfing. Und das heißt nicht, dass es ein Problem gibt mit Sex, was Gott dann für gut heißt, sondern einfach, dass ganz am Anfang jetzt, als ich dann Mensch wurde, vom Anfang an habe ich diese sündige Natur dann übernommen. Paulus sagt, bevor wir Christen wurden, waren wir von Natur Kinder des Zorns. Das steht einfach in der Bibel. Ich denke zurück an meine Kinder. Und es gibt ja viele Eltern, die auch hier im Raum sitzen. Und ich frage mich ja, wo haben meine ganz, ganz liebe Kinder, wie sie am Anfang gewesen sind, wo haben sie das her, dass sie auf einmal etwas tun, was rebellisch ist? Ja? Wo haben sie das her? Wo haben sie es gelernt? Ja, wo man gesagt hat, so berühre einfach hier so diese Pflanze nicht. Ja, dann gehst du raus, kommst du zurück und da sind einige Blätter vom Pflanze weg. Ja, wo haben sie das her? Man hätte gedacht, sie hätten gesagt, ja, wir tun das, oder einfach im Inneren sie gesagt, ja, wir tun es nicht. Wo haben wir das her, dass wenn wir unser Kind sagen, ja, sei um 11 oder 12 oder vielleicht um 1 wieder zu Hause, dass du stehst um 1 auf und du guckst und ist niemand da, ja? Wo haben sie das her, ja? Ja, weil sie einfach diese Neigung, diese Veranlagung geerbt haben. Jetzt muss niemand ihnen das beibringen, wie man sündigt. Wir müssen ihnen beibringen, wie sie dann jetzt gut leben sollen. Das ist vielmehr die Herausforderung, die wir haben in unser Leben. Und wir müssen einfach sagen, dass wir nicht imstande sind als Menschen, so Gott wohlgefällig zu leben, ohne dass er uns seine Kraft gibt. Alle Menschen sind vor Gott sündig. Und die Bibel sagt uns das, Römer 3, Vers 23, werde ich einfach euch lesen hier, es steht, denn alle Menschen haben gesündigt und das Leben in der Herrlichkeit Gottes verloren. Das Verlangen, ja Buße zu tun, ist nicht in unserem Inneren. Das Verlangen, ja Buße zu tun, wenn du heute das hast, oder zum Tag jetzt, wo du dich bekehrt hast. Was hat dich einfach gezogen, ja, Buße zu tun? Was hat mich damals, als ich dann ja mein eigenes Leben geführt hat, was hat mich einfach aus dem Sitz rausgeholt, dass ich vor eine große Menge von Leuten nach vorne gegangen bin, mein Leben Jesus zu geben? Was war's? Ja, einfach die Wirkung des Heiligen Geistes, dass einfach ein Drängen in mir, so eine Dringlichkeit in mir gegeben hat. Ja, jetzt ist einfach der Tag, du musst es einfach jetzt bekennen. Wenn du sagst, ja, ich kann in meinem Leben jetzt gar nicht erkennen, jetzt wo der Heilige Geist gewirkt hat. Ich sage dir, dass du überhaupt hier sitzt heute, wenn du ein Christ bist, ist eine Bestätigung, dass der Heilige Geist schon Mächtiges in deinem Leben getan hat. Und wenn du hier bist und du einfach reinzuschauen und zu sagen, ja, so schau mal, was die Christen sind und was sie alles machen, dann will ich dir sagen, ja, dass der Heilige Geist angefangen hat, schon in deinem Leben ja so zu ziehen, einfach die Menschen in deinen Umkreis zu bringen, einfach so überhaupt der Gedanke. So, könnte die Christen vielleicht recht haben. Das ist eine Wirkung des Heiligen Geistes. Vielleicht hast du kein Wunder in deinem Leben erlebt, aber das größte Wunder überhaupt ist, dass du heute zum Glauben gekommen bist. Dass ich zum Glauben gekommen bin, ist ein Wunder Gottes. Kann ich ja sagen, danke Herr für die Wirkung des Heiligen Geistes. In mir, ich war nicht veranlagt, das zu tun. Ich hätte wirklich dann sehr gern einfach weitergemacht. Aber der Geist Gottes kam und brachte einfach diese Offenbarung in meinem Herzen. Vielleicht ist der eine oder andere da und du sagst, ja, okay, wenn du das sagst, so, wie geht das ja mit Kindern? Wenn wir die Sünde geerbt haben, dann wie sollen wir glauben in Bezug auf unsere Kinder? Sie haben, müssen wir auch sagen, genau wie wir, haben sie auch die Sünde geerbt. Psalm 51, 7 habe ich ja gelesen. Aber es scheint so zu sein, dass der Herr den Kindern nicht grundsätzlich sündig und schuldig sieht, ja, bevor sie einfach in der Lage sind zu handeln selber. So Matthäus 18, Vers 3 steht, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie diese Kinder. Oder Matthäus 19, Vers 14, solchen gehört das Reich der Himmel, hat Jesus gesagt. David glaubte fest, er würde sein gestorbenes Kind im Himmel wiedersehen. Und ich glaube, dass wir daran festhalten müssen, dass Gott ist gerecht, Gott ist auch barmherzig, er ist auch in der Lage, die Kinder zu retten, nicht aufgrund einer Handlung oder aufgrund unserer Handlung oder aufgrund einer Handlung oder Glaubensschrittes des Kindes, sondern weil er einfach so ist. Und ich denke, wir können sagen, ja, dass das Alter der Verantwortung, bis sie das Alter der Verantwortung erreichen, haben sie keine Tatschuld. Wenn sie ihrer sündigen Natur entsprechend handeln und damit diese Natur und ablehnen Gottes moralisches Gesetz bestätigen, tragen sie dann erst selbst die Verantwortung für das, was sie tun. Vierte Frage zu Sünde. Gibt es unterschiedliche schwere Grade der Sünde? Haben wir einen Katalog als Christen, wo wir sagen, ja, so ganz oben steht Mord. Ja, dann als nächstes kommt Ehebruch und dann wir haben jetzt eine Liste und dann kommen wir zu den Sünden, die niemand sieht und die sind ja weniger wichtig. Was sagen wir dazu? Die eine oder andere Denomination hat das in der Vergangenheit getan. So dran glauben wir nicht. Weil nämlich ja, vor dem Gesetz, sagt die Bibel, ist Sünde Sünde. Es gibt, die Bibel sagt, wenn wir im Kleinen jetzt schuldig geworden sind, dann sind wir auch im Allen jetzt schuldig geworden. Und ich denke, das ist natürlich auch ganz wichtig, dass wir das festhalten, weil es würde uns helfen, wenn wir, die vielleicht meinen, wir die wenige Sünden begangen haben, so Finger zeigen auf die, die in unserer Meinung die große Sünde begangen haben. Aber ich denke, das Wichtigste ist, dass jeder von uns weiß, dass wir gesündigt haben, dass wir ohne Jesus nichts sind und dass wir auch merken, ja, in dem Kleinen sündig, auch in dem Großen. Aber natürlich gibt es dann auch Unterschiede. So, Jakobus 2, Vers 10 bis 11, ja, wenn du eine Bibelstelle dann aufschreiben möchtest, wo da steht es, wenn du in dem Kleinen am Gesetz schuldig bist, dann bist du in allen schuldig. Aber die Folgen, das ist ja, wo wir unterscheiden, die Folgen im Leben, die Folgen jetzt für dein Leben in Bezug auf die Beziehung zu Gott und in Bezug auf die Beziehungen zu Menschen, dran wird man sehen und wird man merken, dass die Sünde dann doch unterschiedlich sind, weil sie haben eine unterschiedliche Auswirkung und unterschiedlich bewertet sind. Welche Konsequenzen hat das für mich, wenn ich jemand töte? Und natürlich eine komplett andere Konsequenz, als wenn ich dann tratsche und jemand sage, dass der dumm ist oder der Quatsch redet oder was weiß ich. Jesus hat einfach gesagt, dass beide gleich sind. Er hat einfach gesagt, ich schaue aufs Herz. So, das heißt, er hat immer so die Latte jetzt ganz hoch gehalten und gesagt, ich schaue aufs Herz, wenn wir jetzt jemand sage, du narr oder so, oder wie einfach jemand dann schlecht machen oder so, das ist genauso schlecht, als wenn wir jemanden dann töten. Aber die Konsequenzen jetzt für die Menschheit, die Konsequenzen für unser Leben sind anders. Und für Gott als Vater ist es natürlich so, dass sein Missfallen ist noch, kann noch mehr sein, oder wir können jetzt unsere Beziehung jetzt noch zu ihm jetzt noch mehr belasten in bestimmten Bereichen als in anderen. Johannes 19, Vers 11. Da hat Jesus gesagt, der mich überliefert hat, hat größere Sünder. Das heißt, dass er dann auch, da gibt es einen schweren Grad, der ein bisschen anders ist. Hesekiel 8, 6 und 15, Hesekiel sagt, oder der Herr sagt zu Hesekiel, du wirst noch widerwärtigere Dinge sehen, als was du jetzt siehst. In Vers 15 steht, so noch widerwärtigere Dinge wirst du auch sehen. Und das heißt, dass auch in Bezug auf unsere Beziehung zu Gott, dass es in Bezug auf Konsequenzen in unseren Beziehungen zu anderen Menschen, dass es natürlich jetzt eine schwere Grad gibt. So Matthäus 5, 19, da steht, wer eins der geringsten Gebote auflöst, und natürlich, wenn wir das jetzt überlegen, was es bedeutet, das bedeutet, dass es gibt auch den kleineren und größeren Gebote. In 3. Mose, die ganzen Strafen, ja, was man machen, welche Strafen jetzt ein Mord als Folge hat, ja, wenn diese Tat etwas ist, was mit Absicht gemacht wurde, dann war die Strafe größer, als wenn das einfach als Zufall passiert ist. Und ich meine, das entspricht auch unserer Vorstellung von Gerechtigkeit. Kommt in der Bibel vor, dass einfach diese Unterschiede da sind. Wenn mein Freund jetzt ein neues Auto hat und er an mich dann vorbeifährt, und ich denke, wow, schönes Auto, wünsche ich mir, dass ich so ein Auto hätte. So, das hat eine bestimmte Schweregrad. Aber wenn ich dann jetzt Pläne mache, wie ich sein Auto klauen könnte, ist natürlich jetzt eine ganz andere Ebene erreicht, ja, an der Stelle. So, beide machen uns schuldig vorm Gesetz, schuldig vor Gott. Aber die Konsequenzen sind einfach eine andere. Und ich denke, wichtig ist es, und natürlich für die Gemeinde, denk einfach darüber nach, Gemeinde, ist es nicht so, dass für jede kleine Sünde zur Gemeindezucht wäre. Dann würden wir den ganzen Tag hier beschäftigt sein. Ja, mit all unseren kleinen Sünden. Ja, aber wo, sagt die Bibel, wo haben wir denn aufzutreten, wo es etwas gibt, was im Kern einfach so die ganzen Beziehungen und die so unter uns dann beeinflussen, ja, aber oder auch jetzt so etwas ist, was wirklich dann für uns eine Gefahr ist als ganze Gemeinde. Wenn wir das jetzt unter uns haben oder so, dann entsprechen wir einfach, dann sind wir nicht mehr so Gott wohlgefällig. So, und das letzte Punkt heute. Was geschieht, wenn ein Christ sündigt? Du kannst sagen, als Nicht-Christ, vielleicht fangen wir damit an jetzt, was geschieht, wenn ein Nicht-Christ sündigt? So, er hat Schuld, bekommt eine Strafe, so auf die Ewigkeit gesehen, und stirbt physisch am Ende seines Lebens, wird er körperlich sterben. Geistlich, während sein Leben, wird er auch jetzt keinen Kontakt zu Gott haben, und er wird auch einen ewigen Tod haben jetzt nach seinem Sterben. Das geschieht jetzt, wenn jemand nicht Christ ist. Römer 6, 23 steht, der Lohn für die Sünde ist der Tod. Ich meine, nächste Woche werden wir ein bisschen mehr darüber sagen. Aber für den Christ, für uns, wenn wir sündigen, bleibt in der ersten Linie so unsere Stellung vor Gott unverändert. Das ist eine gute Nachricht. Unsere Stellung vor Gott, unsere so sage ich mal, unsere Rechtsposition vor Gott, ob wir Christen sind oder nicht Christen sind, bleibt einfach unverändert. Wir sind einfach seine Kinder. Er hat uns in seine Familie reingenommen. Und das bleibt. Wenn mein Sohn etwas tut oder meine Töchter etwas tun und das gefällt mir nicht, sie bleiben meine Kinder. Sie bleiben meine Kinder. Ich meine, ich muss einfach lachen ab und zu, wenn jemand sagt, ja, also meine Mutter oder mein Vater haben gesagt, ich gehöre nicht mehr zur Familie. Ja, du hast einfach dieselbe DNA. Du bist einfach ein Kind oder eine Tochter jetzt in dieser Familie. Ich bleibe ein Kind Gottes. So, nichts kann das ändern. Was passiert ist, natürlich, dass meine Gemeinschaft mit Gott unterbrochen wird und mein Leben mit ihm dann geschädigt wird. Und diese Errettung, diese Wert, die ich dann bei Gott habe, das ist etwas, was er mir einfach schenkt. Und da möchte ich heute jetzt eine Betonung legen in Römer 5, was wir gelesen haben, jetzt ganz zum Schluss. Durch die Sünde des einen Menschen gerieten wir unter die Herrschaft des Todes. Doch durch den anderen Menschen, Jesus Christus, werden alle, die Gottes Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit annehmen, über Sünde und Tod siegen und leben. Und die Gerechtigkeit, die wir vor Gott haben, ist wirklich genau was hier steht. Das ist durch seine Gnade, und die Gerechtigkeit ist ein Geschenk von ihm. Ich bin so dankbar für dieses Geschenk, weil das ist etwas, was keine von uns, also unsere eigene Kraft und unser eigenes Leben hätte erreichen können. Oder wir hätten es niemand verdient, aber er sagt uns, ich gebe dir, Wayne, hier ein Geschenk der Gerechtigkeit. Du bist einfach vor mir gerecht als Geschenk, was du ableiten kannst, ja, vom Tod Jesu Christi. Seine Erlösung am Kreuz hat es einfach für dich möglich gemacht. Und genauso gilt das für jede von uns. Und das ist die Lösung, ja, für die Sünde in unseren Herzen. Ich habe einfach ein Bild gehabt jetzt von einem, ja, einem ganz, ganz schönen so Bereich jetzt, wo man einen Rasen jetzt gemäht hat. Es sieht einfach schön aus. Ich meine, auch jetzt bei uns auf der Ostgeröde sieht es immer besser aus, was das angeht. Aber lass es einfach eine der zwei Wochen sein und unsere Rasen dort sieht jetzt doch ein bisschen anders aus als eine sehr, sehr gepflegte Rasen. Weil wir haben einfach Unkraut. Ja, und du kannst das schneiden, du kannst das mähen, aber du weißt einfach, es gibt Wurzel da. Und es sieht erstmal gut aus, aber die Wurzel sind immer wieder da und es verursacht, dass das Unkraut wiederkommt. Und ich glaube jetzt für jede von uns, die Hoffnung von uns heute ist, dass wenn wir zu Jesus kommen, so wir hätten niemals einfach diese Trennung zu Gott dann überbrücken können. Er hat es gemacht. Und diese Gnade, die er uns dann schenkt, diese Gabe der Gerechtigkeit, die er uns dann gibt, sie ist für uns die Grundlage, warum wir nicht mehr sündigen wollen. Weil wir merken jetzt, in welcher Verfassung wir eigentlich gewesen wären. Ohne ihn, nämlich hoffnungslos. Aber er sagt zu mir heute jetzt, komm zu mir, ich gebe dir einfach die Kraft. Und ich habe einen Glaube heute jetzt für einige von euch, dass die Wurzel der Sünde in euren Herzen, dass sie wirklich rausgenommen werden und dass Neues entstehen kann. Das Wirkliche, wenn es dann rausgenommen wird, es besteht nicht mehr. Es ist einfach, die Kraft ist einfach weg. Bevor wir zu Jesus gekommen sind, haben wir, sagt die Bibel, wir sind Sklaven der Sünde gewesen. Wir konnten nicht mehr. Jetzt als Christen heißt das, dass wir nicht mehr sündigen können. Das tun wir. Ja, nicht, weil wir es wollen, aber die Kraft der Sünde, die Sklaverei, wo wir uns in der Vergangenheit uns hingegeben haben, die ist aber gebrochen für uns und schafft für uns einen ganz neuen Weg. Ja, darüber können wir uns freuen. Ich möchte in meinem Leben jetzt keinen Verlust an dieser geistlichen Kraft. Ich möchte effektiv sein im Reich Gottes. Ich möchte einfach nicht dann unnötige Sünde oder Dinge, die mich einfach immer wieder binden. Ich will nicht, dass die da sind, weil dann ist meine Effektivität jetzt eine geringere. Ich will jetzt keinen Verlust haben jetzt an meine himmlische Belohnung, die ich in Christus Jesus habe. Lasst uns zu Jesus kommen heute. Er ist derjenige, der die Werke des Teufels vernichtet. Wie sieht heute jetzt der Boden deines Herzens aus? Brauchst du eine neue Offenbarung heute von der Gabe der Gerechtigkeit? Und manchmal, ich weiß, wie das ist, wir sind so oft dann verstrickt in Tun, Tun, Tun. Wir denken, ja, ich muss es tun, ich bin doch ein Christ. Und ich muss es für die Gemeinde tun. Ich muss es tun jetzt, weil ich angestellt bin. Ich muss es tun, weil ich einfach so eine Leitungsposition habe. Ich muss es tun, weil ich Hauskreisleiter bin. Oder ich muss es tun, weil ich im Kaffeeteam bin. Ja. Aber ich möchte uns sagen, ja, wenn wir nicht unsere Augen jetzt von dem Tun, Tun, Tun jetzt wegnehmen und auf die Gabe, die Gott uns geschenkt hat, richten, dann werden wir irgendwann die Freude verlieren. Die Freude kommt, wenn wir sagen können, danke Jesus, wieder mal für die Gabe der Gerechtigkeit, dass du mir aus deiner Gnade geschenkt hast. Wir wollen dorthin, und wenn wir das haben, dann leben wir ein Leben im Sieg, wie es hier steht. Durch diese Art von Leben leben wir im Sieg, im Leben und siegen wir auch über den Tod. Lass uns zusammen aufstehen und ich möchte, dass die Musiker nach vorne kommen. I'll just play. Ich möchte, dass wir zu ihm kommen heute. Und diese Botschaft ist nicht gedacht, dass du jetzt von vorne wieder anfängst, so quasi jetzt wie Beichte und dann machst du wieder eine große Liste von alles, was du falsch gemacht hast. So ist es nicht. Aber heute möchte ich, dass wir kommen und dass wir sagen, Herr, ich weiß, so dein Wort sagt, wir haben jetzt alle gesündigt. Wenn andere denken, ja, du bist ein wunderbarer Mensch, aber im Herzen weißt du auch, dass die Haltung, der Gedanke, das ist nicht richtig. Und der Herr möchte heute kommen und uns dann sagen, wende einfach mein Herz zu mir, kehre zu mir um, ich bin bei dir. Ich will einfach dich segnen. Er möchte einfach, dass in unsere Beziehung zu ihm, dass es keine Spannung gibt heute. Das ist, worum es geht. Lass uns beten. Herr, wir kommen zu dir als versammelte Gruppe heute. Und Herr, jeder weiß, wie es in seinem Herzen denn aussieht. Und Herr, ich bete für uns zuerst, dass wir die Dinge, die nicht in Ordnung sind, zu dir bringen. Bring einfach zu ihm heute das jetzt, was Wurzel hat bei dir. Wo du weißt, ja, das ist einfach Unkraut. Es bringt immer wieder seinen Samen. Es bringt immer wieder so Nachwuchs. Bring das einfach zu ihm und sagen, Herr, ich bitte um deine Hilfe, dass du das aus meinem Herzen nimmst. Er kann es im Ganzen entfernen. Ich habe immer wieder gesehen, ja, wie Menschen ja frei sind. Ja. Herr, du siehst einfach jeder seine Herzenswunsch, die Dinge, die wir dann im Geist jetzt vor dir dann einfach auflisten können. Und Herr, ich bete jetzt in deinem Namen, dass du kommst mit einer neuen Kraft heute. Herr, dass du diese Dinge entfernst. Herr, dass du nicht nur so das, was über den Boden jetzt gewachsen ist, sondern Herr, die Wurzel, dass du die Wurzel auch entfernst von uns, Herr. wir wollen frei sein und wir kommen zu dir. Und Herr, ich bete, dass du uns heute jetzt die Kraft, die Sünde zu widerstehen, Herr, dass du das erneuerst in unseren Herzen. Herr, dass wir neu sagen können, so in dir, Herr, habe ich die Kraft, gegen die Versuchenden vorzugehen. In dir, Herr, habe ich die Kraft, zu überwinden in allen Situationen. Herr, ich danke dir, dass du die Macht der Sünde über mein Leben jetzt gebrochen hast. Danke für das Blut. Danke für dein Erlösungswerk am Kreuz. Danke, Herr, für die Gabe der Gerechtigkeit. Und Herr, ich bete für uns, dass du uns eine neue Freude gibst, dir zu dienen. Ja, weil wir nur glücklich sind, wir nur dankbar sind. Das, was wir nie hätte alleine machen können, hast du für uns getan. Herr, wir wollen dich preisen, Herr. Wir wollen dich einfach preisen, Herr. Danke, Jesus. Danke, Jesus.